Eine neue Folge Gasgeflüster und es ist mal wieder Zeit für das Thema Motorradtechnik. Und bei diesem wichtigen Thema haben wir uns einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Dieser ist seit Kindesbeinen mit der Technik verwachsen, konnte schon Trecker und Motorrad fahren, als die meisten von uns noch in die Krabbelgruppe gingen. Unser Gast Holger sagt selbst über sich, dass ihm Standardleistung immer zu wenig ist und er deswegen daran schrauben muss. Das macht er ziemlich professionell und vor allem auch immer mit einer Kamera, um so Leute, die sich die Videos anschauen, abzuholen, aufzuklären und vor allem die Angst zu nehmen, selbst zu schrauben. Uns hat er vor allem damit beeindruckt, dass sein Fahrplan eigentlich immer der Spaß an der Technik und Neues auszuprobieren ist. Außerdem zeigt er an eigenen Beispielen, wie wichtig es ist, aus Fehlern zu lernen und dass er dabei schon mal selbst tief in die Scheiße langen musste. Welche Fehler das waren, welche Tipps er für dich hat, damit du dein Motorrad besser verstehst und ob man die Standardleistung eines Motorrades tatsächlich verdoppeln kann, das erfährst du in dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
So, und damit sind wir schon voll drin. Hallo Michel, schön dich wiederzusehen. Herzlich willkommen alle da draußen bei Gasgeflüster, dem Biker-Stammtisch, hier auf die Ohren. Michel, wie geht's dir?
Mensch, Jan, so eine kurze Einleitung habe ich von dir noch nie erlebt. Muss aber daran liegen, dass du jetzt im Vorfeld schon 20 Minuten hier gesammelt hast und alles erzählt. Denn wir haben wieder einen spannenden Gast und sogar einen, über den ich mich ganz, ganz besonders freue. Da kommen wir aber gleich drauf. Denn bevor wir in die Sendung reinstarten und in das Stammtisch-Interview, gibt es zwei, drei Sachen zu klären, organisatorischer Art und Weise. Mensch, an dieser Stelle gleich ein Verweis auf Attila. Der hat uns ja ein Bierpaket geschickt. Ich habe zwei Schluck genommen vom Weizen-Doppelbock. Und deswegen auch die Zunge schon etwas schwer. Ich hätte es nicht gedacht, aber das ist wirklich beachtlich. Also Attila an dieser Stelle, vielen lieben Dank. Und jetzt die Informationen zur Organisation. Wir haben ja schon vor... Jan, streck die Hand.
Ja, erstmal muss ich auch noch sagen, ich habe hier ein ehrliches Feierabendbier, so heißt es. Das ist nicht vom Attila, sondern von irgendeiner anderen Lieferung.
Von Christoph ist das. Das ist das, was bei mir im Eisfach geplatzt ist, in der Aufnahme letzte Woche, wo du antialkoholisch getrunken hast und ich es vergessen habe. Das gute Feierabendbier von Christoph. Also, wenigstens du kannst es probieren.
Wie genau. Es ist köstlich. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Vielen Dank dafür. Das lässt doch die Feiertage ganz besinnlich einklingen. Wenn ihr das hier am 3. Advent hört, dann ist es schon nicht mehr weit. Und wir haben tatsächlich, bevor wir zum Gast übergehen, noch ein paar Ankündigungen. Ich will mit einer mal zumindest anfangen, die ist wahrscheinlich nicht so wichtig, dann gibt es noch ein paar andere, die sind ein bisschen wichtiger. Hey Michel, du bekommst bald Post von mir, weil ich habe in Wintervorbereitung nicht nur die Batterie meines Motorrads angeklemmt, weil, da steht jetzt schon eine ganz schöne Weile, die Temperaturen werden immer kälter, da muss man sich so ein bisschen um die Pflege kümmern, sondern in dem Zuge auch noch mein Auto aufgeräumt. Und jetzt gibt's ein Paket für dir, weil was habe ich da drin gefunden?
Mit den Resten aus seinem Auto?
Mit den verfaulten Äpfeln oder einer ganzen Box von Schlüppern von dir, die ich noch habe.
Ja, passt, da können wir einen Pakettausch machen, weil ich habe ja deinen Koffer noch im Auto vom Bosnien-Trip. Du hast ja deine Sachen bei mir in deinem Weekender, heißt das ja, glaube ich, neudeutsch, ne? Diese Softkoffer.
Da ist der, Alter, ja, den habe ich dort gesucht, Mann. Boah, krass. Ja, also das gibt einen kleinen Tausch. Das war nur eine Ankündigung, die eigentlich nur dich betrifft, Michel. Es gibt ein Paket mit diesem Elefantenslip, den du da hast und auch der Badehose mit den Pelikanen drauf und so weiter. Aber das
vermisse ich ja so sehr.
Jetzt geht's eigentlich zu den viel wichtigeren Informationen und da hast du eine Ankündigung, die einige von euch da draußen sehr interessieren dürfte.
Absolut. Eine Korrektur noch. Es sind keine Pelikane, sondern pinke Flamingos. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Es ist eine hellblaue Badehose mit pinken Flamingos. Ich liebe sie über alles. Und jetzt aber zur Ankündigung. Und zwar haben wir in den letzten 2 Jahren mindestens ein halbes Dutzend Mal drüber gesprochen, dass wir unbedingt mal zusammen wieder und im Idealfall auch mit unserer Community ein Rennstrecken-Event angehen sollten. Da kamen jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch vermehrt Anfragen aus der Community und nun ist es endlich soweit. 2025 soll es einen Termin geben und zwar zusammen mit der Motor Racing School vom 5. bis zum 6. Mai in Oschersleben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Montag und ein Dienstag.
Korrekt.
Perfekt. Schnell gecheckt und die ganze Geschichte gibt es in unterschiedlichen Varianten, weil wir ja wissen, ihr habt nicht unbedingt ein rennstreckentaugliches Motorrad oder seid der Meinung, es hat zu wenig Leistung. Das hatten wir auch schon in diesem Zusammenhang. Deswegen haben wir mit der Motor Racing School gesprochen und neben dem normalen Standardpaket für 489 € für die 2 Tage gibt es die Möglichkeit, ein Motorrad mit dazu zu buchen, Instruktoren mit dazu zu buchen, Instruktoren zu nutzen mit dem eigenen Motorrad, also das gesamte Spektrum sozusagen abgedeckt. Es gibt natürlich eine gemeinschaftliche Gasgeflüster-Box, wo wir dann alle zusammen sein werden. Und wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns gern eine E-Mail an info@gasgeflüster.de beziehungsweise natürlich auch über Instagram möglich die Möglichkeit, hier die Hand zu heben und gern dabei zu sein. Wir sammeln dann die Informationen und schicken euch eine E-Mail zu mit der Information zu den verschiedenen Paketen, zur Registrierung, zur Anmeldung bei der Motor Racing School, damit ihr das dann selbst handhaben könnt. Also so viel dazu. 5. und 6. Mai 2025 endlich unser erstes Gasgeflüster-Rennstrecken-Event. Und Jan hebt schon wieder die Hand und hat
ja,
noch eine Anmerkung.
Ja, ich möchte einfach nochmal anmerken. Also schreibt uns und wenn ihr Bock habt, das ist einfach ultra gut. Wir haben es ja gemerkt an dem Enduro-Trip als Beispiel. Eine super gute Chance, wenn ihr irgendwie alleine seid und gerade kein Buddy oder irgendeine Freundin oder sonst was habt, die mit will auf so ein Event, dann senkt es ja die Einstiegshürden enorm. Wir haben es gemerkt. Du kannst als einzelne Person da hinkommen. Wir haben vorher eine WhatsApp-Gruppe, werden uns dort schon mal austauschen und dann kommt man da nicht alleine an der Rennstrecke an, weil gerade für Leute, die das vielleicht das erste Mal machen, ist sowas ja immer extrem aufregend und dann einfach ein paar Leute um sich rum zu wissen, mit denen man dann schon mal so ein bisschen connected hat und ein bisschen reden kann, immer eine gute Sache. Wir freuen uns über alle, die mitkommen. Plätze gibt's erstmal en masse und ausreichend. Im Zweifel machen wir noch eine zweite Box auf, auch kein Thema. Ich freue mich jetzt schon, wie ein kleines Kind, an Weihnachten und das ist das Stichwort. Beschenkt euch einfach selbst und schreibt uns eine Nachricht, dann gibt's alle Informationen nochmal schriftlich. Michel, weiter.
Ja, und an der Stelle, Geschenke, richtiges Stichwort. Ich hatte mit Jan die letzten Tage drüber gesprochen und er hat auch schon einen Aufruf über Instagram gestartet und ich möchte jetzt hier die Plattform logischerweise auch nochmal nutzen, um das Thema Geschenke anzusprechen, denn wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mit einem kleinen Geschenk verseht und zwar in Form von einem Abo und einer Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Wir wissen ja dank unserer Statistik, dass uns jeden Monat Tausende von Leuten hören. Und das auch sehr, sehr regelmäßig. Allerdings haben wir auf den verschiedenen Plattformen nicht ansatzweise die Anzahl an Abonnenten und vor allen Dingen nicht die Bewertung. Also, falls ihr Lust habt, uns eine kleine Freude zu Weihnachten zu machen, surft doch mal bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen vorbei. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung für uns da. Freuen wir uns riesig. Und im nächsten Jahr, noch als kleiner Hinweis auf die Geschenkoption, machen wir uns vielleicht sogar noch die extra Arbeit und den weiteren Aufwand für ein zusätzliches Event zur Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt, zum angesprochenen Rennstreckentraining und zum Bosnien-Event. Jan guckt zwar gerade etwas verwirrt, aber ich habe auch schon mit ihm drüber gesprochen, dass da eventuell noch was anderes in der Pipeline ist. Hat mit der letzten Folge zu tun. Und da will ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen, denn wir haben schon so viel gesabbelt. Unser Gast langweilt sich schon und es wird Zeit, die Bombe platzen zu lassen. Und Holger hier am Stammtisch zu begrüßen. Und es ist nicht irgendein Holger, nein, es ist Holger von Brabsupport. Hallo Holger, sehr schön, dass du hier bei uns am Gasgeflüster-Stammtisch sitzt.
Michel, Jan, moin. Danke für die Einladung.
Moin ist das richtige Stichwort und es verrät schon ein bisschen was, weil es ist, um ganz ehrlich zu sein, hier spät am Abend, kann man schon fast behaupten. Und dann ist das Moin nicht einfach nur eine Plattitüde, sondern ein echtes Nordlicht, kann man sagen. Holger, wo erwischen wir dich gerade? Wo bist du tatkräftig unterwegs und wer bist du, was machst du?
Ja, meinen Namen habt ihr gerade schon gehört. Ich komme aus dem kleinen, aber dann doch bekannten Ostfriesland, da wo Tee getrunken wird und es immer regnet und scheiß Wetter ist. Und man erwischt mich gerade in meinem provisorischen Nochbüro, weil ich unterm Strich heute von der Baustelle gekommen bin, wo ich mit einem Freund von mir über die Elektrik gesprochen habe, für künftige Werkstatt- und Prüfstandsraum und diese ganzen Sachen, weil ich mir ganz frisch ein Haus gekauft habe. Ich habe letzte Woche Samstag die Schlüssel dafür bekommen, dementsprechend waren wir schon eine Woche am Reißen, heute eine kurze Pause eingeschoben für den Podcast und dann geht's direkt weiter.
Wow, also krass, erstmal Glückwunsch zu dem Haus. Möge es Dankeschön. Dir immer Schutz, Wärme und vor allem keine Regentropfen bescheren. Und umso mehr danke, dass du dir dann in so einer aufregenden Zeit die Zeit für uns auch nimmst, dich hier an den Stammtisch zu setzen. Du hast jetzt schon so ein paar Stichwörter gebracht, Leistungsprüfstand und so weiter. Das heißt, der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin kann schon raushören, was du wohl machst. Aber warum hast du das? Was machst du damit?
Ich habe mir da mal einen Slogan für einfallen lassen, beziehungsweise in einer, ich weiß nicht mehr, was das für Umstände waren. Wir sind auf den wesentlichen Punkt gekommen, dass ich Serienleistung nicht mag. Ich finde es absurd, dass die Ingenieure der verschiedenen Hersteller so viel Reserven übrig gelassen haben, die ich gerne suche und dann meistens auch finde, wenn ich genug Zeit in einen Punkt investiert habe. Und das hängt damit zusammen, dass eben aufgrund von Fertigungstoleranzen das nun mal so ist. Und ich suche das gerne und ja, hol das da raus und sorg dafür, dass eine LC4 im Beispiel dann nicht mehr mit 50 PS durch die Gegend fährt, sondern um mit 60 PS zum Beispiel zu nennen. Und da stehe ich drauf. Das ist das, was ich tue.
Damit sind wir eigentlich schon mit dem Kopfsprung tief in die Materie eingestiegen und so weit, dass wir unsere Zuhörenden erstmal abholen müssen, warum du das machst, woher diese Passion kommt und vor allen Dingen, nächster Punkt, wie wir überhaupt drauf gekommen sind, dich hier an unseren Gasgeflüster-Stammtisch einzuladen.
Das und würde mich auch interessieren.
Genau, da kommt nämlich tatsächlich der Schwung zur Ankündigung deiner Person mit dem Verweis auf Brabsupport. Brabsupport ist dein YouTube-Kanal. Du hast auch eine Website, die ich heute tatsächlich das erste Mal besucht habe, weil ich ja eigentlich dich in Videoform kenne. Und aufmerksam geworden bin ich auf dich, weil du eben diesen motorradspezifischen YouTube-Kanal hast. Allerdings in einem Rahmen, der mit Technik gar nicht so viel zu tun hat, sondern ein Video zum Thema Influencer wurde mir in meine Motorrad-YouTube-Timeline gespült. Und da habe ich gedacht, hey, Moment mal, Brabsupport, davon habe ich jetzt noch nichts gehört, aber ein Thema, was sehr heiß diskutiert ist, das muss ich mir unbedingt angucken. Und da war dann sofort der Sympathiefunke, der da übersprang, weil du in diesem Video, und das zeichnet deinen Kanal auch so ein bisschen aus, sehr, sehr straightforward und ja, gut nachvollziehbar und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, deine Meinung kundtust und das eben sowohl im technischen als auch im, ja, ich sag mal Social Media Rahmen. Aber um die Social Media Geschichte soll es gar nicht gehen, das nur als Info und Verweis. Brabsupport, dein Kanal. Wie bist du denn in diese Richtung gekommen? Also wie kommt deine Passion für die LC4 bzw. KTM zustande? Und wie kam es zur Grundlage deines YouTube-Kanals, über den wir auf dich aufmerksam geworden sind?
Ja, ich weiß nicht, wie weit ich ausholen darf, ohne zu nerven. Aber um das ganz zu verstehen, sollte ich vielleicht so weit ausholen, damit das jeder, der das guckt und sich damit irgendwie connecten möchte, das nachvollziehen kann. Als ich, das muss 1997 oder sowas gewesen sein, oder 98, bin mir nicht mehr ganz sicher, nagelt mich nicht auf ein oder zwei Jahresspann fest, habe ich eine LEM50 bekommen. Das ist so ein kleines Kindercross-Motorrad, die man nach vorne hin ankickt. Zweitakter, falsch rum, gelb-blau. Ich kann euch da vielleicht für die Postproduktion oder wie auch immer ihr das verwenden möchtet, nochmal ein Bild zukommen lassen. Spielt auch keine Rolle. Und da ging das los, dass ich dann das erste Mal auf zwei Rädern gesessen habe. Davor habe ich auf dem Trecker gesessen. Und davor habe ich schon im Auto gesessen. Ich bin
ja,
auf
Moment,
dem
wie alt warst geworden. Du da?
Wichtiger Punkt.
Weil Ostfriesland und Trecker sitzen, sechs, das kann ja auch mal 4 Jahre alt sein.
Ja, 4, 5, 6, so die Richtung war ich.
und als ich auf und der vorher LM, auch schon im Auto.
Ja. Und als ich auf der LEM gesessen habe, war ich dann, müsste ich 6 oder 7 gewesen sein. Irgendwie so um den Dreh. Und da ging das los. Und mein Vater hat mich immer auf das drauf und rein gesetzt, wo ich drauf und rein gepasst habe. Das ging dann also so weit, erst die LEM 50. Dann habe ich auf so einer Daylem 125 gesessen. Dann hat mein Vater von einem Kumpel, der bei Retec gearbeitet hat, das ist so ein Verwerter gewesen für Motorradteile. Da hat die Polizei eine DR650 eingezogen. Die habe ich dann bekommen, bin damit durch den Garten gekracht. Also so
im
so
Alter von?
Um das auch so 13 war ich da.
Ah ja. Also einem minderjährigen Fahrer abgenommen, um es einem minderjährigen Fahrer
genau,
zu geben.
Genau, exakt das. Ja, nur dass wir Landflächen hatten, wo ich rumgurken konnte. Dass ich damit dann auch mal zum Tante-Emma-Laden gefahren bin, weiß ja keiner.
Natürlich nicht.
Und ich muss dann so 12 gewesen sein oder 11, hat mein Vater seine Kawasaki ZDX 1100 gegen eine KTM LC4 620 getauscht. Und in dem Moment war ich hooked, abhängig, süchtig. Das war nämlich so derart faszinierend, dass wir dieses Motorrad nicht gestartet bekommen haben, weil wir nicht wussten, wie man sie kicken muss. Also haben wir sie dann, diese Einzylinder zu kicken, zu kickstarten, ist verhältnismäßig speziell. Wenn du das noch nie gemacht hast und ich stell dir die hin, bekommst du die nicht an. Und das war eben das Problem. Und wir haben uns dann halt 14 Tage damit beschäftigt, das Motorrad überhaupt erstmal starten zu können. Und es ist in dem Moment, wo die lief, das erste Mal, ist irgendwas passiert.
Wurde blutorange bei Holger?
Ja, eher schwarz und rot, aber ja, im Prinzip so.
Schwarz und rot wegen Öl und Blut, das floss.
Nee, schwarz eher, weil ich gerne schwarz trage, wie man vielleicht sieht. Und ich bevorzuge rote KTM-Modelle eher als orange. Das ist aber nur in meinem Kopf so. Aber ich weiß, woher dein Orange kommt.
Ja.
KTM Orange, ja.
Also das war der technische Einstieg. Und jetzt musst du für mich als Einzylinder-Laien aber noch das Rätsel auflösen, warum es so schwierig ist, warum man die richtige Technik braucht, um einen Einzylinder anzukicken, weil ich ja mit einem Einzylinder zu Kick startenden Moped in Anführungsstrichen angefangen habe, Simson S51, da war das aber überhaupt gar kein großes Problem. Aber bei den großen Töppen, wo liegt da die Herausforderung?
Bei dem Zweitakter hast du ja prinzipiell mal so, dass die Funktionsweise von einem Zweitakter anders ist als beim Viertakter. Beim Viertakter hast du ja, um das einfach mal aufzudröseln, alle zwei Kurbelwellenumdrehungen nur einmal eine Ventilöffnung.
Mhm.
Und wenn du zwischen den beiden sogenannten oberen Totpunkten landest, ist kein Sprit im Brennraum, sodass sie nur bedingt anspringen. Und oder wenn du die Technik hast oder die Technik nicht hast, dass du in diesen großen Topf von Zylinder, so nenne ich ihn jetzt mal, in die Verdichtung schon wieder, wenn die Kompression normalerweise, ich nenne es jetzt mal, stattfindet oder vorhanden ist, dort reinkickst und sie deswegen nicht anbekommst, weil dieser Widerstand zu hoch ist, um da drüber wegzukicken, wie zum Beispiel bei einer Kettensäge oder einer Simson, wo der Hubraum kleiner ist. Mhm. Wir reden ja von 600 Kubik plus auf einem Zylinder, ist halt viel und der Widerstand ist hoch. Deswegen brauchst du Technik, um quasi hinter dem OT vor dem richtigen Takt zu sein, um das Motorrad vernünftig starten zu können. Dafür braucht es eine gewisse Technik, um das eben so umsetzen zu können mit dem Bein.
Ein wichtiger Punkt. Wir haben ja sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die technisch nicht so besonders versiert sind.
Und ein Moderator.
Und ich habe bei dir auf dem Instagram-Account, das Video werde ich auch hier in den Shownotes verlinken, das Video gesehen, in dem du einen Einzylindermotor quasi teilseziert hast, um zu zeigen, wie eben dieser Zwischen-OT die ganze Geschichte beeinflusst, was da passiert. Und da geht es zwar darum, das Ventilspiel einzustellen, aber da sieht man zumindest diesen Ablauf. Aber das nur als Vermerk, denn erkläre doch vielleicht ganz kurz für die Laien unter uns, wie ein Viertaktmotor funktioniert, weil du quasi diesen Zwischenschritt erwähnt hast.
Ventilüberschneidung.
Genau, mit der Ventilüberschneidung, ja. Ne, weil quasi Abgas raus. Und geh doch vielleicht mal ganz kurz auf diese vier Arbeitstakte eines Vierzylindermotors ein, damit die Leute das auch so ein bisschen nachvollziehen können.
Okay, die vier Takte sind Ansaugen, Verdichten, Arbeiten, Ausstoßen. Ich sage zu arbeiten in der Regel aber zünden, weil die Arbeit aus der Zündung ein Resultat ist. Das muss nicht in jedermanns Köpfe richtig sein, in meinem ist es richtig. Der Kolben fährt nach unten und durch den Sog, der da entsteht, wird das Gemisch durch die geöffneten Einlassventile reingesogen. Danach fährt der Kolben aus dem unteren Totpunkt wieder in den oberen Totpunkt und verdichtet dort das Gemisch. Nachdem es verdichtet wurde, wird das dementsprechend gezündet. Das passiert aber meistens schon ein Stück weit vor OT. Danach wird eben dieses gezündete Luft-Kraftstoff-Gemisch eben verbrannt. Das ist eine Verbrennung, keine Explosion. Durch diese Energie, die dabei entsteht, wird der Kolben wiederum nach unten gedrückt. Durch die Schwungmasse der Kurbelwelle wieder nach oben befördert. Das ist nun mal so, dafür haben wir dafür eine Kurbelwelle. Die Auslassventile stehen in dem Moment dann offen und dort entweichen dann die verbrannten Gase und entweichen durch den Auspuff. Und dann hast du einen Effekt oder ein Zeitraum, der nennt sich Überschneidungszeitraum oder der Effekt nennt sich Überschneidung, Ventilüberschneidung, wo Auslass- und Einlassventile zusammen in einem kleinen, kurzen Augenblick geöffnet sind. Dort wird dann durch die heißer strömenden Abgase, die dadurch schneller strömen, ein Teil der Frischluft schon wieder reingesaugt, was den ganzen Motor effizienter macht. Und da diese Events beginnen wieder von vorne. Dann wird wieder angefangen mit Arbeiten, wieder verdichten, ansaugen meine ich, wieder verdichtet, dann wird wieder gearbeitet und dann wird wieder ausgestoßen und immer so weiter.
Boah, jetzt sind wir voll schon in Materie drin. Technisch vielleicht nochmal zu deinem Werdegang, weil du konntest ja ganz offensichtlich, ich meine, für Leute, die versiert sind, ist es wahrscheinlich das kleine 1x1. Für Personen wie mich ist es einfach immer wieder gut, das zu hören und das nachzuvollziehen. Aber jetzt nochmal zu dir. Hast du dir das basierend auf deinen, ich will nicht sagen Jugenderfahrungen, sondern eher schon Kindheitserfahrungen, alles selbst beigebracht und angelernt? Oder hast du dann, nachdem du gesagt hast, hey, ich bin angefixt, bin komplett rot-schwarz, wie du es genannt hast, aus unseren Augen dann eben orange, dir alles selbst beigebracht? Oder hast du gesagt, okay, ich mache jetzt eine Mechanikerausbildung, irgendwas in die Richtung?
Ja, teils, teils. Also ein Teil ist ausbildungsbedingt und der andere Teil ist autodidaktisch, weil ein Großteil der Sachen, die mich interessieren, die bringt dir keine Werkstatt mehr bei. Es gibt keine Firma, wo du hingehen kannst und eine Ausbildung in Zylinderkopfbearbeitung zum Beispiel machen kannst. Es gibt Firmen, die das machen, aber du kannst das nicht dediziert lernen und nur weil das jemand macht, heißt es nicht, dass das kann. Nur weil du ein Meister, als Beispiel ein Bäckermeister bist oder hast, heißt es nicht, dass du zum heutigen Stand der Technik noch Brote backen kannst und die Triebmittel kennst. Mhm. Es ist halt wirklich ein Thema. Über meine eigentliche Ausbildung und meinen beruflichen Werdegang spreche ich nicht. Das hat aber nichts mit euch zu tun, sondern das ist, oder generell mit niemandem, wer mich drauf anspricht. Das hat mit dem jeweiligen nichts zu tun. Man kann von mir alles wissen, außer das. Was ich beruflich mache, spreche ich auch nicht drüber. Das ist einfach nur, das ist meins. Weil irgendein Geheimnis muss jeder haben. Das habe ich für mich entschieden, ist meins. Alles andere könnt ihr wissen. Aber im Prinzip ist, dass ich würde fast sagen, 70% von dem, was ich heute mache, autodidaktisch drauf geschafft werden muss, weil es dir sonst keiner beibringen kann.
Da sind wir aber tatsächlich schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich jetzt natürlich dein Know-how in Anführungsstrichen kenne über deinen YouTube-Kanal. Ich habe deine Website gesehen. Ich kenne natürlich auch deine Aufrufe zu, lasst mir Material zukommen, kaputte Motoren, alles, was aus dieser Bubble ist sozusagen. Und es liest sich, oder ich verstehe das jetzt aber logischerweise so, dass das nicht deine Hauptprofession ist, aus der du dein Geld verdienst, sondern es ist für dich nur Hobby, ohne dass du jetzt drauf eingehst, was du hauptberuflich machst, sondern es ist einfach nur reine Passion und Leidenschaft, die diesen YouTube-Kanal vorantreibt.
Nee, das täuscht ein bisschen. Also ich habe ein Unternehmen aufgrund dessen gegründet, weil ich gemerkt habe, dass ich das monetarisieren kann, ohne Leuten damit auf den Sack gehen zu müssen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das klingt oder ob man mich versteht, aber ich habe halt rausgefunden, okay, ich kann Gewerbe anmelden, dann kann ich die Videos mit Werbung beaufschlagen. Mhm. Ich kann Produkte entwickeln und kann die in einem Online-Shop verkaufen, kann darauf verweisen und wer es mag, kann es haben. Mhm. Also aus dieser, ich sag jetzt mal, umnachteten, kurzfristigen Idee, ich mache jetzt mal eine Anleitung, wie man den Motor spezifisch instand setzt, ist das so gewachsen und Unternehmen geworden tatsächlich.
Werbung. Was macht für uns Motorradfahren aus? Freiheit, Abenteuer und die besten Routen, die man finden kann. Und genau da kommt Kalimoto ins Spiel. Unsere bevorzugte Navigations-App, die speziell für Motorradfahrende entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Kurvenalgorithmuses führt dich die App automatisch auf die spannendsten Straßen, abseits von Autobahnen und immer mit den besten Kurven. Einfach die kurvenreiche Route auswählen und ab geht's. Pure Fahrfreude ab dem ersten Kilometer. Aber Kalimoto kann noch mehr. Du kannst ganz einfach Points of Interests wie Cafés, Aussichtspunkte oder Tankstellen in deine Touren einbauen und so deine Route perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit Kalimoto kannst du bequem die Route am PC planen und direkt aufs Smartphone übertragen. So wurde auch unsere Reise nach Bosnien ein Kinderspiel. Wenn du spontan einen Umweg fahren möchtest, kannst du auch auf dem Handy die Route jederzeit anpassen. Während der Fahrt kannst du die Tour mit Kalimoto nicht nur tracken, sondern bereits vorher per Link mit anderen teilen. So war es egal, ob Michel oder ich vorausfuhren, da wir über die Teilenfunktion immer die gleiche Strecke hatten. Neugierig? Dann schau über den Link in den Shownotes bei Kalimoto vorbei und hol dir die App. Auf der Website von Kalimoto erhältst du mit dem Code GIBGAS zusätzlich 20% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Aber jetzt muss ich doch nochmal fragen, also, weil du sagst ja, du hast Sachen damit kommerzialisieren können, sagst aber, du sprichst über deinen Job nicht. Das heißt, das, was wir auf YouTube, Instagram und Co. sehen, ist nicht dein Hauptjob.
Nein, das ist nebenbei.
Ach, krass. Wow, weil man muss dazu sagen, Leute, schaut euch mal Brab Support an, B-R-A-A-P, geschrieben auf YouTube oder Instagram, wie auch immer. Das ist Wahnsinn, wie viel Content es da eigentlich gibt und was da rumgeschraubt wird. Ich meine, das erklärt so ein bisschen, weil es ist einfach ultra sympathisch. Das ist mir total aufgefallen, als Michael das gesagt hat, hey, pass mal auf, das wurde mir ausgespielt, schau dir das mal an. Zu sehen, es ist wirklich so, man möchte nicht sagen Hinterhofwerkstatt, aber irgendwie kommt es wahrscheinlich dem am nächsten, woran man mal denkt, weil es ist, ich meine, jetzt bist du umgezogen, aber auf den Videos sieht man einfach eine Garage oder ich weiß nicht, ob das sogar zwei sind, in so einem Garagenblock. Das sind offensichtlich so mehrere nebeneinander und da hat einfach jemand mal so einen Leistungsprüfstand reingezimmert. Und dann wird ja, da geschraubt, aber vom Allerfeinsten. Also wirklich krass. Und dass ich mich, das war für mich eben auch eine Frage des Podcasts, weil ich dachte, boah, okay, das ist auf der einen Seite irgendwie ultra geil, sau viel Content, aber so wie das halt ausschaut, sieht es noch nicht so aus wie irgendwie so ein Schrauber-Ding, das von YouTube so groß geworden ist wie im Automobilbereich JP Performance oder irgendwie sonst was. Deswegen einleuchtende Erklärung, aber umso krasser, wie du das alles zusammen offensichtlich gedeichselt bekommst, da noch irgendwie alles rumzuschrauben und dann noch einen anderen Hauptjob zu haben. Boah.
Wenn das interessiert, kann ich ja mal aufzählen, was ich mache. Weil ich ja, staune jedes Mal selber wieder.
Ja, go for it.
Ich habe einen ganz normalen Job. Ich bin noch in einem Angestelltenverhältnis. Dann habe ich einen Online-Shop, den ich betreibe. Ich schneide meine Videos selber. Ich produziere die Videos selber. Ich verpacke selber. Ich habe jetzt kein Dropshipping mehr. Mein Merch war sonst Dropshipping. Aber alles andere habe ich selber ja gemacht. Dann entwickle ich sag mal so 60% der Produkte selber. Für die anderen Teile habe ich Freunde, die mit zuarbeiten. Ja, und nebenbei kümmere ich mich dann noch um Anliegen aus meiner Community, weil ich gesagt habe, wenn ihr Probleme, technische Probleme habt, ruf mich an, ich helfe dir. Es gibt nämlich Sachen, die höre ich, die andere nicht hören. Es gibt Sachen, die kann ich so bildlich runter erzählen, ohne mich in irgendwelchen Klugscheißereien zu verlieren, dass ich den Leuten das am Telefon zusammenquatschen kann. Und das mache ich auch noch nebenbei. Und ja, dann noch dieses und jenes und welches und hier mal was umbauen und da mal was machen. Weil die Projekte als solches, die Motorräder müssen ja auch geschraubt werden. Und das machen logischerweise auch wir oder ich. Mhm. Mit wir meine ich Markus, der packt hin und wieder mit an. Der ist aber auch nur an 2 Tagen beziehungsweise an 3 Tagen im Monat da. Und den Rest schraube ich dann selber. Und ich möchte nicht, dass dann falscher Eindruck entsteht. Ich bin keine Werkstatt. Ich baue zum Beispiel eine Turbo-LC4 gerade. Die baue ich nicht im Kundenauftrag, sondern weil ich da Lust zu habe. Mhm. Und manchmal wirkt das so ein bisschen so, aber das ist nicht so. Wir bauen Quatsch, ich filme das, stelle das ins Internet und Leute freuen sich drüber.
Und Quatsch ist tatsächlich das richtige Stichwort, denn da sieht man auch diese Faszination an der Thematik, ohne dass da jetzt quasi ein höherer geschäftlicher Trieb oder Sinn dahinter ist. Ihr habt jetzt, vor kurzem habe ich gesehen, das Video, wo ihr diesen China-Motor kauft, an das Schrottfahrrad baut das und dann so nicht geil. Nur diesen China-Motor da dran baut, an dieses normale Fahrrad, ja. Sondern war ja nicht so viel Leistung wie gehofft. Die ganze Geschichte dann auch noch mit verschiedenen Krümmer und Birnen und Abgaslösung getuned wird. Also ja. Das ist ja einfach nur, damit man es gemacht hat, weil man selber Bock drauf hat. Da müssen wir jetzt aber ganz kurz drauf eingehen. Also A, habe ich keine Ahnung, weil ich da ganz, ganz weit von weg bin. Wie kommt man auf die Idee, sich irgendeinen random Motor in China zu bestellen? B, das Ding liefert nicht richtig. Warum ist das so scheiße? Und C, wie kann man dann überhaupt noch Leistung rausholen?
Okay, also erstmal zu der Geschichte, wie man da drauf kommt. Ich habe vor, ich lüge euch jetzt an, 2,5 Jahren, irgendwie so in dem Zeitraum, das ist 2 Jahre, 3 Jahre gewesen, das spielt keine Rolle, habe ich in China einen FCR-Vergaser-Klon, also Nachbau, gekauft, weil mich einfach interessiert hat, ob der was kann, ob das was taugt. Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, das Ding ist besser als das Original, weil es ein Viertel davon kostet. Und ansonsten funktioniert das exorbitant gut. Im Vergleich Original-Cayenne-FCR-Vergaser so in dem Stile kostet 600 Euro und der eben nur 150 in Fernost. Und dann habe ich den gekauft und dachte, no risk, no Spaß, und haben den eingebaut. Und es ist ein Vergleich, es ist absurd, dass die Japan ist nicht weit weg von China, oder?
Nicht so weit, das liegt ja quasi vor der chinesischen Küste.
Nachbarland, bloß ein bisschen Wasser zwischendrin.
Dass auf dieser Distanz von Japan, wo der Cayenne eigentlich herkommt, zu China, wo der Vergaser, was habe ich gerade gesagt, egal.
Also im Zweifel war es no risk, no Spaß, hast du gesagt. Und dann China, geiler, weil Viertel vom Preis, gleiches Ding.
Genau, dass nur aufgrund von dieser kurzen Entfernung dieser beiden Länder dieses Teil so unfassbar viel günstiger ist, dass ich gedacht habe, entweder funktioniert das so gut, dass ich mich wundere, oder es funktioniert halt nicht. Ich habe den dann zerlegt für die Videos, habe mir das angeguckt, habe das für gut befunden eingebaut. Es ist absurd, wie das funktioniert. Ich wollte diesen Vergaser eben für einen Freund von mir nachbestellen. Und mir ist dann dieser Motor in die Augen gesprungen und ich dachte, das kann ja nicht sein, dass der Motor 100 Euro kostet, weil meistens ist bei AliExpress ja zum Beispiel so, dass man da dann so einen Reiter aufmacht, wo man dann verschiedene Produkte auswählen kann, dann kostet ein Teil davon 100 Euro. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Ich war noch nie ich war heute, wirklich heute, das allererste Mal auf AliExpress, weil bei meinem Laptop der Lüfter abgeraucht ist und ich einen neuen Lüfter gebraucht habe und bin da quasi bei AliExpress reingekommen, um mir das Ding zu bestellen.
Eine Frage habe ich aber
noch nie dort gewesen.
Genau, weil, also ich meine, ich habe mal Speisepilze gezüchtet, immer ein ganz anderes Thema, und dafür bei AliExpress fett eingekauft, und das ist wirklich ja Wahnsinn, was für eine Qualität, zu welchem Preis du bekommst. Nur gewerblich hatte ich immer das Thema, dass man schon immer noch ein bisschen aufpassen muss mit Zoll und so weiter. Jetzt eine Frage an dich, wenn man jetzt einen Teil davon bestellt, ist das was Relevantes, was Zuhörende auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssten, wenn sie da rumschauen?
Nee, da gibt's eine sehr, sehr hohe Freibetragsgrenze mit China. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich kann nur aus meiner
150 Euro sollten es sein, wenn ich richtig im Kopf habe.
Okay. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass du das bestellst und das kommt einfach ohne Hürden. Wie es dann am Ende... Keine Ahnung.
Das ist im Moment, also ganz kurzer Exkurs, das ist nämlich die Basis für das Businessmodell von Temu und Shein, die quasi direkt aus China liefern, und diese Zollfreigrenze pro Lieferung liegt meines Wissens bei 150 Euro, und die meisten Sachen, die halt da drüber gehen, auch größere Bestellungen, sind halt drunter, auch wenn da quasi Sammelgeschichten zusammenkommen. Was man als Unternehmen ja eigentlich so bewerten müsste, ist das quasi so eine Grauzone, die im Moment da ausnutzen, und das trifft mit Sicherheit dann auch auf diese AliExpress-Bestellung zu.
Möglich.
So, sorry.
Alles gut. Und auf jeden Fall war es dann so, dass in diesem Reiter dann nicht der Vergaser für 100 Euro angeboten wurde, sondern eben dieses ganze Set. Und ich dachte, das kann doch nicht funktionieren, dass dieses ganze Set, also sprich Motor, Vergaser, Kettenrad, Kette, alles, was dazugehört, um das in Betrieb zu nehmen, dabei ist. Naja, und siehe da, doch. Und meine Partnerin hatte hier so ein Kawasaki-grünes Fahrrad noch rumstehen, und Markus sagte dann, das bauen wir da jetzt ein. Und dann haben wir das gemacht. Mhm. Und ihr müsst euch nur dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, in meinem Kopf läuft das nämlich folgendermaßen ab. Wir sind zwei Jungs, hatten 10 Stunden lang den Spaß unseres Lebens. Ich habe gelacht und gefeiert, so habe ich noch nie erlebt. Und wenn du das dann auf den Kosten-Nutzen-Faktor runterrechnest, waren das 50 Euro pro Nase für 10 Stunden Spaß. Das kriegst du nicht mal mehr Kartfahren für. Und das ist absurd lustig, dieses Fahrrad zu bauen und damit dann durch die Gegend zu krachen, auch wenn man es nicht darf, weil
wen interessiert sie auf dem Dorf? Das geht wahrscheinlich auch nur in Ostfriesland. Also jetzt keine Vorurteile bedient, aber wenn ich das, glaube ich, jetzt hier in München machen würde, der bayerische Staatsschutz hätte da überhaupt keinen Spaß mit mir.
Ne, du musst das so sehen. 5 Minuten Angst und 5 Minuten Spaß. Ich nehme die 5 Minuten Angst und habe 5 Minuten Spaß.
Ja, also die Angst treibt ja auch den Spaß so, ne? Das ist das Adrenalin, was damit einhergeht, so die Gefahr erwischt zu werden, so, ne?
Das ja, ist viel witziger.
Der Reiz des Verbotenen.
Als man noch nicht rauchen durfte und noch nicht trinken durfte, war Bier trinken auch witziger.
Aber jetzt sind wir bei dieser Tuning-Geschichte, oder beziehungsweise bei diesem speziellen Fall. Und wir sind ja eigentlich mal eingestiegen, Und da müssen wir einfach diesen Weg noch ein bisschen weitergehen mit deiner ersten Kontakt zu KTM. Und zwischen 1997 und heute liegen ja quasi 25 Jahre oder sind sogar deren 27 Jahre. Wie hat sich denn dein Motorradleben bis dahin entwickelt? Denn YouTube gibt's ja noch nicht so lang und das sind ja quasi 20 Jahre dazwischen, in der deine orange-schwarz-rote Faszination sich entwickelt hat, die dich dann auch irgendwann dazu getrieben hat, zu sagen, hey, ich habe da so Bock drauf, ich mache da jetzt Content dazu.
Ja, da muss ich auch wieder bei Conscious und Pilatus anfangen. Ich konnte mir nie eine KTM leisten, als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren. Es war einfach nicht drin, weil 2015, 2014 habe ich mir meine erste eigene gekauft. Vorher immer nur ja halt väterlicherseits oder sonst woher immer irgendwie Berührungspunkte mit gehabt und an fremden Motorrädern rumgeschraubt. Aber 2015 hatte ich dann die 2470 Euro für meine Duke zusammen. Und bin dann mit meinem besten Kumpel nach Lingen gefahren und habe die Kiste eingetütet und gekauft. Und da habe ich schon gesehen, das ist ein Baujahr 2000 gewesen und da saß eben der Motor von einer späteren Version drin. Also wurde da schon was dran gemacht. Perfekte Ausgangsbasis, der bessere Motor war schon verbaut. Dann bin ich halt voll in diese Tuning-Geschichte rein, weil ich ja Background habe und hatte und habe dann als erstes mal in einem Forum rumgekaspert und in den Facebook-Gruppen rumgeklugscheißert. Und da ist es dann so gewesen, dass die im Forum gesagt haben, das geht nicht, was nicht stimmt, das war das Erste. Und das Zweite war, dass auf Facebook Peter dann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du musst YouTube-Videos machen. Und ich wollte da erstmal nichts von wissen, gar nichts. Ich habe gesagt, lass mich doch in Ruhe, das interessiert ja sowieso keine Sau. Ja, ich hätte mich nicht doller täuschen können. Und dann ging das so los, dass ich dann erst mein Tuning-Projekt umgesetzt habe, wo alle gesagt haben, dass es nicht ginge. Und habe dann einfach immer weitergemacht. Und ursprünglich bin ich mal angefangen damit, eine Anleitung, wie ich vorhin schon mal angeschnitten habe, eine Anleitung für diesen Motortypen, KTM LC4, in dem Falle war es ein 660, so nennt sich das die Typenbezeichnung quasi, dafür eine Anleitung zu fertigen, wie der Motor selbst instand gesetzt werden kann, von A bis fucking Z. Und ja, so ging das dann halt immer weiter.
Also an dieser Stelle muss ich jetzt einen kleinen Einspieler bringen, weil du zwei Punkte angesprochen hast, die, ich glaube, dich als Person so ein bisschen beschreiben. Also zum einen dieses, ich habe endlich die Kohle zusammen, um mir dieses Moped zu kaufen, was ja damals schon dein Traummoped gewesen ist. Und B, auch so ein bisschen die Motivation hinter dem YouTube-Kanal und deiner Arbeit, die ja, wie du es vorhin schon beschrieben hast, eigentlich nicht darauf vorrangig abzielt zu monetarisieren und Geld damit zu verdienen, sondern den Leuten ein bisschen Wissen zu vermitteln. Und wie besonders diese ganze Geschichte ist, will ich euch jetzt mal kurz vorspielen.
Moin, ich bin Holger und ich mache so Motorrad-Internet-Quatsch und ich sag dir jetzt, wie du innerhalb von 2 Jahren an dein Traummotorrad kommst. Du setzt dich auf dein Fahrrad oder in dein Auto und dann fährst du zu einer x-beliebigen Tankstelle, zu einem x-beliebigen Lokal und dann fragst du da nach einem Minijob. Und 85% aller Geschäfte, gerade jetzt, werden mit Freude dir ein Angebot unterbreiten können, weil aktuell viele suchen. Die Rechnung ist folgende. 12 mal 500 Euro, nebenbei sind 6.000 Euro im Jahr, mal 2 sind 12.000 Euro nebenbei verdient, die du dir einstreichen und dir davon dein Traummotorrad kaufen kannst. Und wenn du jetzt sagst, Bruder, ich habe gar keine Zeit, dann sag ich, doch hast du. Leg mal dein Handy weg, mach mal die Playsee aus, geh vom Rechner weg, geh raus, gib 2 Jahre Gas und du wirst sehen, das wird sich lohnen.
Also ich glaube, viel schöner kann man Dinge eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Und ich finde halt einfach diese Botschaft und dann diese altruistische Message mit diesem YouTube-Kanal, das hat mich einfach sowas von massiv abgeholt. Und jetzt die Frage quasi dahingehend an dich, wie kam es denn zu diesem Aufruf, weil ja gefühlt für mich so ein bisschen deine persönliche Entwicklung mit drin steckt, ne? Und wo ist deine Motivation für diesen Content, weil du ja vorhin gesagt hast, ja, das interessiert ja sowieso keinen. Warum bist du dabei geblieben? Weil die ersten 2 Videos werden dann wahrscheinlich auch nicht direkt durch die Decke gegangen sein.
Warum ich dabei geblieben bin, ist wahrscheinlich, wie soll ich das erklären? Ich hatte einfach Freude daran, Videos zu machen. Mir war das, was dabei am Ende rauskommt, war mir egal. Mein Ziel war es ursprünglich mal 500 Abonnenten auf YouTube zu sammeln. da wollte ich gerne hin. So, da dachte ich, das ist realistisch, das kriegst du hin. Mhm. Ja, auch da habe ich mich getäuscht. Es war sehr zügig, sehr viel mehr. Mhm. Und ich bin einfach immer dran geblieben. Ich habe einfach nicht wieder aufgehört, konsequent und diszipliniert Woche für Woche für Woche für Woche ein Video rauszubringen. Und dadurch entwickelt sich das dann ja auch, dass man dann auf andere Ideen kommt. Dann investiert man in eine bessere Kamera. Dann es entwickelt sich einfach. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das ist klassische, ganz klassische Entwicklung gewesen. Und warum ich so altruistisch bin und ich weiß nicht ganz genau, was altruistisch bedeutet. Ich müsste es mir jetzt aus dem Kontext herleiten. Aber
also es ist quasi, dass du diesen selbstlosen Content erstellst, ne, im Sinne von, also die meisten machen ja Content, um in Anführungsstrichen hart dann im Nachgang irgendwas zu monetarisieren, so, ne. Also entweder ich will halt irgendwie dieses, wenn wir jetzt grundsätzlich in diesem Creator-Business bleiben, ne, entweder ich will den Kanal und die Reichweite monetarisieren oder ich will irgendwie eine Dienstleistung verkaufen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir auf der Website komme, steht dann da, ich bin, also meine Mission ist in Anführungsstrichen, euch Wissen zu vermitteln, damit ihr eure Karre selber instand setzen könnt, ne? Und nicht, dass du zu mir kommst, um dann von mir dein Fahrzeug warten zu lassen und ich damit dickes Geld verdiene, so, ne? Das ist ja ganz besonders, ne? Es ist ja, also Wissen, ne? Jeder lässt sich ja heutzutage im Internet Wissen bezahlen, auf eine gewisse Art und Weise. Und das scheint ja aber nicht dein Ansatz zu sein.
Nee, und ich verstehe die Frage auch nicht so richtig. Also ich weiß, was du wissen willst, aber ich verstehe die, ich kann, das ist wie wenn du mich fragst, wie geht's dir? Da muss ich erst 5 Minuten überlegen. Ich denke da nicht drüber nach. Oder wie hast du geschlafen? Habe ich keine Antwort drauf. Wirklich nicht. Ich mache mir einfach keine Gedanken darüber und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir einfach immer gedacht, so, das ist das, was ich tun möchte, also mache ich das. Und wenn ich da irgendwann mal ein paar Euro für bekomme, dann freue ich mich darüber. Und wenn nicht, dann habe ich habe ja nichts verloren. Ich habe ja das tierische Bedürfnis, das zu sagen. Und es ist ja meine Schuld, wenn ich nicht sage, was ich zu sagen habe. Kann ja niemand anders was dran ändern, außer eben ich selber. Mhm. Und das habe ich immer getan. Nichts anderes. Wenn das dann jemanden interessiert, freue ich mich, weil er einen Mehrwert aus seiner Zeit hatte. Und in dem Moment hatte meine Zeit Mehrwert, weil ich ihm helfen konnte. Das war das, was ich tun wollte.
Aber wenn du jetzt mal auf deine Videos auch schaust, du sagst ja, also das ist das, was Michel vielleicht auch mit altruistisch meinte, und das hast du jetzt selbst quasi auch gerade nochmal gesagt, du möchtest Leuten irgendwie auch helfen. Glaubst du, das war wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass also ein Großteil der Leute, die sich das anschauen, auch selbst dann danach schrauben? Oder ist es einfach die, ich nenne es jetzt mal gar nicht offensiv gemeinte, Absurdität der Inhalte? Weil wir haben dieses Fahrrad angesprochen, das dann einen chinesischen Motor oder zumindest Tuningteile dahin bekommt. Das hat irgendwelche Infovideos zur Folge, wo du, wie du gesagt hast, einen 50 PS Motor auf 60 PS tunst, was ja einfach mal eine 20-prozentige Leistungssteigerung ist. Also 10% klingt so wenig, aber wenn man das mal in Prozente ausdrückt, das ist ja wirklich wahnsinnig viel eigentlich. Also glaubst du wirklich, die Leute wollen einfach selbst aufschrauben oder wollen einfach so ein bisschen das Extreme sehen, was möglich ist, und da haben sie mit dir jemanden gefunden, der das denen vormacht?
Ich habe vorhin ziemlich untertrieben, als ich 60 PS gesagt habe. Also die Wahrheit ist, dass ich aus 45 PS bei einem Modell knappe 70 PS mache, ohne den Hubraum zu verändern.
Wie, mal ganz kurzer Einschub. Also lass uns die Frage im Hinterkopf behalten, weil die finde ich immer noch wichtig. Aber jetzt würde mich doch mal interessieren, bitte für Laien erklärt, also für mich, wie kriegt man aus 45 PS 70 PS ohne irgendwie den, ich nenne es jetzt mal den Brennraum mit dem Hubraum, zu vergrößern?
Indem du so lange suchst, bis du was findest. Im Prinzip sitzt diese ganze versteckte Leistung, das kann man jetzt für Blödsinn halten oder nicht, ich habe einen eigenen Prüfstand, ich habe vorher, nachher, ich weiß, dass das stimmt, was ich jetzt erzähle. Sagt dir das Pareto-Prinzip etwas?
Ja, also 80% Arbeit, wie war das? Doch 80% Arbeit.
20% Aufwand für 80% von dem Ergebnis.
So nämlich.
So, und das ist das, was Motorradhersteller machen müssen, um einfach wirtschaftlich zu bleiben. Mhm. Ich kann theoretisch auch 1000 Stunden, wenn ich will, in einen Zylinderkopf als Beispiel investieren und den über- und bearbeiten und mit anderen Materialien versehen, um eben an diese 100 oder dann eben auch 110% zu kommen, was theoretisch physikalisch möglich ist. Mhm. So, und wenn du einen Motor zum Beispiel 10% höher drehen lässt, erreichst du auch 10% mehr Leistung. Mhm. Das ist so eine Milchmädchen Pi mal Fenster Physikrechnung, aber irgendwie so ähnlich ist das. Mhm. Und wenn du mit der richtigen Kopfbearbeitung, mit der richtigen Zündung, dem richtigen Vergaser, der richtigen Steuerzeit auf so einen Verbrennungsmotor drauf gehst, also im Prinzip das verkrassert hast, was die vorher mal versucht haben, dann kommen eben unter anderem diese Ergebnisse dabei raus.
Mhm. Und jetzt ist ja Leistung oder beziehungsweise diese Form der Leistungsgenerierung im, jetzt kommt mein motorsportlicher Hintergrund so ein bisschen, immer mit deutlich verkürzten Wartungsintervallen verbunden. Ist das bei deiner Herangehensweise auch so? Weil, ne, du.
Nein.
Wollte ich sagen, das soll ja Richtung Laien gehen und ich will ja nicht alle 500 Kilometer oder 20 Betriebsstunden eine Motorrevision machen, so, ne?
Ist es nicht. Wenn du den Wirkungsgrad von so einem Verbrennungsmotor von, ich sag jetzt mal 29% auf 36% hochschraubst, dann hast du einen deutlich effizienteren Motor, der nicht nur weniger braucht, sondern auch theoretisch weniger Abwärme produziert, sondern das in Vortrieb umwandelt und dadurch eben diese Leistungssteigerung resultiert. Dadurch hast du keinen höheren Verschleiß. Also wir können drüber reden, wenn du einen Motor 10% höher drehen lässt, hast du höheren Verschleiß, ja. Aber das mal ausgenommen ist, nur weil, wenn du zum Beispiel den Kopf bearbeitest, dadurch nicht der Verschleiß im Nachhinein höher, dadurch hast du keine anderen Wartungsintervalle, sondern du hast einfach nur die Effizienz nach oben gedreht. Ich muss aber dazu sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass es nur diesen einen speziellen Motortypen, das für in meinem Fall für diesen Motortypen gilt und das nicht auf alle KTM-Modelle zu übertragen ist, weil ich von diesem Motortypen 25 Köpfe zerstört habe, um dahinter zu kommen, wie das geht. Also jeder Kopf ist da wieder individuell. Ich rede nur von diesem Motortypen KTM LC4, wo ich sehr, sehr firm bin. Alles andere ist wieder neu entwickelt. Ganz wichtig dazu zu sagen.
Okay, jetzt will ich da noch ein bisschen dran anknüpfen, also gar nicht an diesem Tuning, sondern an diesem Wissen vermitteln, um den Leuten zu helfen, sich selbst zu helfen. Und wenn ich mich jetzt in unsere Position versetze, also damit meine ich Jan und mich, ne, wir sind ja, ich sag mal, Technik-Dullis und ich sehe jetzt deine Videos und fühle mich dazu berufen, da selber irgendwie dran rumzuschrauben. Wie soll ich sagen, machst du da viele Erfahrungen, dass die Leute vielleicht dann über ihre eigenen Grenzen gehen und dann doch bei dir anrufen und sagen, hä, ich habe das bei dir gesehen, hat überhaupt gar nicht funktioniert, kann ich vorbeikommen? Also dieses Vorbeikommen meine ich jetzt tatsächlich, weil es gibt ja Videos, jetzt vor kurzem mit der Einspritzdüse, glaube ich, die so ein bisschen zu klein ist, oder wo der Durchmesser ein bisschen zu klein ist, wo dann jemand von Österreich zu dir kommt und hatte vorher irgendwie 2 Wochen dran selber dran rumgeschraubt. Also gibt es da vielleicht auch so ein bisschen eine Motivation in die falsche Richtung, weil die Leute, so wie wir jetzt, also Jan und ich, nicht versiert genug sind, um da selber Hand anzulegen?
Ich hoffe doch. Ich sag immer zu den Leuten, mach kaputt. Also mach jetzt nicht mutwillig kaputt, aber mach's kaputt. Mhm. Weil du packst einmal auf die Herdplatte und so, weißt sofort, die ist heiß, da fasse ich nicht nochmal drauf. Es gibt keine schnellere Lernkurve als über einen Misserfolg. Und solange du nicht die Bremsen ausbaust und dir damit, keine Ahnung, den sogenannten Arsch abfährst, ist das alles nicht so das Drama. Baus auseinander. Wenn du den Kolben nicht wieder reinbekommst, dann wirst du schon lernen, wie. So ein Paket Ringe kostet nichts. Aber du kannst nicht schneller lernen als über eben Misserfolg oder über einen Fehler. Und ich finde diese gesamte Fehlerkultur in dieser Szene absolut absurd. Weil als du laufen gelernt hast oder essen gelernt hast, hast du den Löffel auch erstmal ins Auge gesteckt, bis du den im Mund hattest. Richtig ist so, oder richtig?
Ja, ist so.
Du musst auf die Nase fallen, damit du lernst, dass man über Steine und Stöcker stolpert. Du musst es vom Fahrrad fallen, damit du lernst, wie Gleichgewicht funktioniert. Du musst scheitern, um zu lernen. Das gehört dazu. Und die Leute haben vollkommen verdrängt oder vergessen, dass es zum Leben dazugehört. Wenn du singen lernen willst, dann stehst du auch vor der Gesangslehrerin und pfeifst erstmal den schiefen Ton, dass sie dich korrigieren kann. Und ich bin der Typ, der dich korrigiert. Und das meine ich gar nicht herablassend, so dass ich der Allwissende bin. Ich bin aber der im Vergleich zu allen anderen, der es dir erzählt.
Mhm. Aber jetzt, ich meine, das Ding ist halt, ob du dir jetzt einen Löffel ins Auge steckst, das machst du ja jetzt nicht mit Vollgas im besten Fall, außer du bist wirklich ein sehr dummes Kind. Dann würde ich aber sagen, das ist halt Darwinismus zu einem gewissen Grad. Hier reden wir halt schon von dem Motorrad, du hast jetzt vorhin ja, oder der Einspieler hat es ja gezeigt, im Zweifel 2 Jahre Arbeit, um sich das überhaupt leisten zu können. Kann also schon mal bedeuten, dass du ja auch so einen fulminanten Motorschaden im schlimmsten Fall entwickelst. Jetzt also mal die konkrete Frage an dich, weil du hast es ja auch Learning by Doing gemacht. Was war denn der größte Schaden, den du mal verursacht hast und warum?
Ich würde gerne auf das, was du gerade gesagt hast, eben nochmal eingehen. Hm. Ich bin nicht der Freund davon, sich immer den schlimmstmöglichen Fall rauszusuchen, sondern eher da realistisch ranzugehen und zu sagen, die Jungs fummeln sowieso an ihrer EXC rum. Mhm. Das machen die sowieso. Also die finden schon raus, wie das funktioniert. Also lass mich denen noch helfen. Mhm. So, das ist die Wahrheit ist, die fummeln sowieso ihren Zylinder da selber runter und stellen ihn nicht zu KTM. Das ist die Wahrheit, weil die Jungs sich das nicht leisten können, die zu KTM zu stellen. Das ist wie, wenn dir jemand verbietet, zu rauchen oder zu trinken, dann tust du es sowieso. Dann lass sie doch zu Hause trinken, dann weiß ich wenigstens, wie viel sie getrunken haben und hab einen Einfluss drauf. Mhm. Und so ist die Idee dahinter zu sagen, komm, ihr macht sowieso, lass mich dir doch zeigen, wie ich's tun würde. Mhm. Das ist ein guter Weg, damit habe ich Erfahrung. Mach so und dann geht nichts schief. Mhm. Weil den Motorschaden holen die sich so oder so, wenn sie Pech haben. Also lass mich denen noch helfen. So, und jetzt habe ich die Frage vergessen. Wiederhol die bitte nochmal.
Naja, was der für dich teuerste Schaden dann trotz allem war? Also, weil du hast es ja auch irgendwie wahrscheinlich mit Lehrgeld bezahlen müssen.
Auch, ja. Lass mich kurz überlegen. Also, wie gesagt, ich habe 20, 21, 23, 24 Zylinderköpfe am Ende zerstören müssen, um zu lernen, wie diese Kopfbearbeitung nicht funktioniert. Das ist sehr kostspielig. So ein Kopf kostet zwischen, je nachdem, 150 und 350 Euro. Das hat ein paar Jahre gedauert und viel Geld gekostet. Und was habe ich? Ich habe so viel über die Jahre kaputt gemacht. Ich habe eine CDI zerstört, weil ich da Strom drauf gegeben habe, wo ich nicht hätte Strom drauf geben sollen. Das hat 500 Euro gekostet. Ich habe mal einen Kolben zerstört, weil die Fräsung fürs Pleuel, also fürs obere Auge so gesehen, nicht weit genug war, dachte ich, ich kann das mit der Hand fräsen. Hat sich rausgestellt, kann ich schon, ist aber scheiße. Mhm. Ja, diese Sachen, also es ist über diese ganzen Jahre, was an Schrauberei und Schraubererfahrung annähernd 2 Dekaden sind, so viel draufgegangen, dass ich die Hälfte davon vergessen, verdrängt oder ignoriert habe. Viel, ganz viel.
Was du hoffentlich nicht vergessen hast, und das interessiert mich jetzt tatsächlich brennend, wie es denn überhaupt zu diesem Tuning-Ansatz kam? Also, wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, ah geil, ich nehme jetzt hier den Motor raus und guck da mal rein und versuch da ein bisschen dran rumzudremeln, um mehr Performance rauszukommen? Was war denn da die Motivation? Weil, ne, du hast natürlich recht, oder ich postuliere, du hast jetzt recht, ne, da ist vielleicht noch Potenzial in diesen Triebwerken, aber für die meisten ist das, was da so ab Werk geliefert wird, ja eigentlich völlig in Ordnung und die machen nicht mal einen Ölwechsel selber. Und du denkst, ja, nee, da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben, da kann man ja vielleicht noch was verbessern. Wie kam das denn?
Mir ist immer alles zu langsam. Ich hab eine 1290-3.0. Also die von 2020, Euro 4, ist euch bestimmt ein Begriff. Mhm. Die hat nicht genug Leistung.
Die hat nicht genug Leistung?
Die hat 180 PS für Jan und 140 Newtonmeter auf dem Papier. Wiegt 180 Kilo, mit Sprit irgendwie um die 200 und Kilo. Mhm. Das hat schon Kraft, mir ist das aber zu langsam. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich stehe total auf Drehmoment. Es kann nicht doll genug drücken. Wenn andere Angst haben, damit loszufahren, will ich das fahren. Ich kann das nicht beschreiben, ich kann das nicht erklären. Und ich denke mir halt immer, damals ging das dann los, dann habe ich Zündapp gefahren. Und für diese Zündapp gibt's 50, 60, 70... keine Ahnung, mittlerweile, was weiß ich, wie viele Kubikzylinder. Und wenn es das gibt und ich mir das im Katalog angucken kann, wo ist der Unterschied zwischen einem 50 Kubik Sportzylinder? Was macht das Sport denn aus im Vergleich zu einem Original? Also nehme ich mir das und gucke mir das an und stelle fest, aha, die Kanäle und Überströmer, und hast du nicht gesehen, sind größer. Welchen Einfluss hat das? Ich war einfach immer wahnsinnig neugierig, was macht. Und dann erzählt einem mal der Opa, früher haben wir da Löcher in den Kolben reingebohrt, sogenannte heute genannte Kolbenfenster, dann fährt das schneller. Ja, warum fährt das schneller? Ja, weil du die Steuerzeiten damit veränderst. Okay, was sind Steuerzeiten? Und dann ging das immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis ich heute meine eigenen Ventile produziere, so wie ich sie haben will, weil ich es besser weiß als der Hersteller, also vermeintlich besser weiß als der Hersteller. Und das hat einfach nie wieder aufgehört, diese Neugierde. Bis heute nicht.
Verrückt.
Und jetzt, genau, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen, ohne dass du jetzt verrätst, was du tatsächlich machst, ne, muss ich jetzt doch da nochmal nachhaken. Hat das was mit deiner Hauptprofession zu tun? Weil da gehört ja auch eine gewisse handwerkliche Fähigkeit dazu. Du brauchst ja ein bisschen Know-how, ne? Du brauchst die Routine, um solche Sachen zu machen. Und du hast zwar beschrieben, du hast schon viel kaputt gemacht, aber gibt es da, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise Parallelen? Also ist da eine Wissensbasis, auch in der Ausbildung geschaffen worden, die dir heute dazu verhilft? Ja.
Ja. Okay. Die gibt es.
Okay. Also, aber das, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also warum habe ich das, ganz kurz, das habe ich jetzt für, in Anführungsstrichen, die Allgemeinheit sozusagen gefragt, ne? Weil du gesagt hast, ne, du weißt es vermeintlich besser, ne? Und wenn ich jetzt als normaler Zuhörender hier in den Podcast reinhöre und denke, ha, da sitzt der Holger, erzählt halt jetzt die Geschichten vom Pferd, vom Motortuning so, ne? Und dann hat der Jan gefragt, ja, du machst das ja alles in der unbeheizten Garage so, wie geht denn das überhaupt, ne? Und dann denke ich, ja, kann zwar sein, aber vielleicht auch ein Scharlatan oder so. Es ist ja nicht verkehrt, wenn man weiß, dass da neben der Empirie, also deiner persönlichen Erfahrung, die du über die Tuning-Versuche gesammelt hast, eine, weiß nicht, vielleicht auch theoretische Basis über einen Ausbildungsumstand dazukommt.
Ich muss dazu sagen, ich weiß grundsätzlich alles besser, das heißt aber nicht, dass das stimmt. Okay, das ist wichtig zu verstehen. Ich habe die besten Ideen. Sonst hätte sie ja jemand anders gehabt. Ich bin erstmal, wenn mein Hirn irgendwas ausspuckt, davon überzeugt, dass mein Hirn es gut mit mir meint. Ob das dann am Ende richtig ist oder nicht, das stellt dann jetzt, das finden wir dann schon noch raus. Aber erstmal habe ich gute Ideen und das probiere ich dann aus. Und ob ich damit richtig liege oder nicht, siehst du, wenn das Licht angeht. Das bedeutet, wenn ich eine Anleitung mache, wie man den LC4-Motor instand setzt, dann habe ich das vorher mindestens schon mal ein paar tausend Kilometer immer mal wieder ausprobieren können und dürfen und weiß, dass das Hand und Fuß hat. Und mittlerweile fahren diese Leute mit diesen Motoren durch Bosnien-Herzegowina, fahren auf die Motoren 80.000 Kilometer drauf, die für 40.000 ausgelegt sind, Wettbewerbsmotoren, und alle sind glücklich und zufrieden. Ansonsten würde ich es nicht tun. Ich würde mich nicht ins Internet stellen und sagen, so und so machst du das und so kannst du das machen, wenn es nicht so wäre. Ganz einfach deswegen, weil wenn Jan mir jetzt zum Beispiel was erzählt, diese Kopfhörer sind gut, will ich mich darauf verlassen können, dass Jan das schon mal ausprobiert hat vorher. Und genauso handhabe ich das mit den Motoren. Ich denke mir immer so, wenn jetzt jemand irgendwas anderes über mich denken möchte und mich für einen Scharlatan, Spinner, einen Schnacker oder was man sonst so alles für nette Titulierung finden kann, mich als solcher bezeichnen möchte, mir doch egal.
Aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du jetzt auch ansprichst, weil das birgt natürlich enormes Potenzial. Wenn du da rumschraubst und sagst, hey, macht einfach so, und ich glaube, auch noch für mich eine weitere Folge, wie du zu, oder Thema, wie du zu Hersteller überhaupt stehst. Aber wenn du jetzt einfach auch sagst, hey, schraubt einfach, macht einfach, scheiß auf Garantie und so weiter, dann weckt das ja vermutlich enormes Potenzial für, wie soll man sagen, zumindest polarisierende Kommentare oder Rückmeldungen. Hast du da viele in deiner Community, die dann auch wirklich sagen, ey, Holger, was ein Scheiß?
Da möchte ich gerne, dass da ein bisschen differenzierter rangegangen wird. Weil ich sage nicht, scheiß auf Herstellergarantie. Ich sage, warum ich auf Herstellergarantie scheiße. Da muss man unterscheiden. Und zwar unterscheidet man da in dem Moment, wo man sich einen Taschenrechner nimmt, sich das einfach mal sauber runterrechnet und dann zu dem Ergebnis kommt, dass, wenn alles so läuft, wie man sich das von einer zum Beispiel KTM wünschen würde, dass das schlicht und ergreifend Quatsch ist, da so und so viel Euro im Jahr zu investieren. Weil mit Service, Garantieverlängerung alle 2 Jahre und ruckzuck sind schnell nach 4 Jahren so ein Motorrad schon fast wieder zur Hälfte bezahlt. Und da muss man dann halt anfangen zu differenzieren und zu sagen, ich tue es nicht aus den Gründen. Ich sage niemals, oder ich kann mich nicht erinnern, das gesagt zu haben, von vornherein, scheiß drauf. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich tue es nicht, weil. Und das ist mir wichtig.
Ja, also wollte ich jetzt auch in dem Sinne nicht unterstellen, wollte sozusagen nur platt darstellen, hey, gibt ja vielleicht auch Aussagen, die Leute durchaus als polarisierend wahrnehmen. Wie ist denn da, also Nichtsdestotrotz, ja, ist ja jetzt nur ein Beispiel. Man kann Dinge dann auch unterschiedlich verstehen oder falsch verstehen. Viele wollen auch im Internet bewusst Dinge falsch verstehen. Das ist ja auch oft ein Problem. Aber wie ist es bei dir erfahrungsgemäß? Sind die Leute einfach wirklich so drauf, ja, hey, cool, was du machst und würden es vielleicht selbst nicht machen, aber geben sich das? Oder hast du schon auch mit vielen zu kämpfen, die rumpöbeln, sagen, hey, völliger Schwachsinn, scheiße, klassische Internetrolle?
Nee, das hält sich in Grenzen. Klar hat man die dazwischen, aber ich denke, oder ich habe das Gefühl zumindest, dass Großteil der Leute sich entweder von mir unterhalten fühlt und dafür dankbar ist, diese Art und Weise zu haben und das mögen und das schätzen, weil ich diesen Filter im Kopf nicht habe. Und andersrum ist es so, stören sich natürlich ja auch Leute daran, dass das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe auf der anderen Seite und wo es dann wirklich sehr polarisiert, um deine Frage aufzunehmen und zu beantworten, ist, wenn du andere Sachen kundtust, als die für richtig halten. Als Beispiel, wenn ich sage, um irgendwie ein banales Beispiel zu nehmen, die LC4 als Beispiel, du musst damit 2 Bar Luftdruck vorne fahren, dann ist das ja nicht theoretisch ja abhängig vom Reifenhersteller oder vom Fahrzeughersteller. Aber wenn ich der Meinung bin, dass es besser fährt, dann und tue das kund, dann gibt's irgendeinen Opa dabei, der seit 40 Jahren nicht mehr schraubt, aber auch ein halbes Jahr mal eine LC4 hatte, der sieht das ganz anders und der muss mich dann korrigieren. Ja, das passiert öfter. Aber auch das ist mir egal, weil ich ja aus meiner Erfahrung raus her diese Erfahrung teile und was alle anderen irgendwann mal gemacht haben und darüber eben keine Nachweise haben, muss mir vollkommen egal sein. Und ist es auch.
Jan, du zuerst? Okay, okay. Also man muss natürlich auch dazu sagen, ne, die Fragen, die wir jetzt so in diesem Rahmen gestellt haben, sind ja basierend darauf, dass im Internet, so wie Jan gerade beschrieben hat, oder wenn man sich exponiert, ne, und seine Meinung kundtut und das vielleicht auch oft das mal auf eine polarisierende Art und Weise oder auf eine direkte Art und Weise polarisieren, muss es ja gar nicht sein, sondern einfach nur offen und ehrlich reicht ja oft das schon aus, um die Leute auf die Palme zu bringen, eben wenn sie vielleicht diametral irgendwie da aufgestellt sind oder eine komplette andere Ansicht haben. Deswegen interessiert uns das natürlich. Man muss aber auch dazu sagen, dass das, was ich jetzt bei dir auf dem Kanal gesehen habe, ja, und dein Gehirn ausspuckt, ne, von dem hat man es ja gerade, ne, dass das dich manchmal vielleicht auf die falsche Spur bringt, oftmals nicht nur sehr unterhaltend ist, sondern auch sehr einfach weiterbildend. Ich erinnere mich da zum Beispiel an dieses Beispiel mit der magnetischen Ölablassschraube, wo du dieses Glas gebaut hast mit den Schwebstoffen drin und quasi diesen Motor simuliert, ne, oder beziehungsweise das, was halt in dem Ölreservoir passiert, weil ja doch Materialabtrag stattfindet, ne, und das dann von dieser magnetischen Ölablassschraube quasi gebunden wird. Also da ist ja schon sehr, sehr viel Gutes dabei. Und Bezug auf dieses Beispiel und vielleicht auch andere Geschichten, die du umgesetzt hast, gefragt, ist das, was du als Informationen sozusagen teilst, alles basierend auf deinen eigenen Erfahrungen oder ist es auch oftmals, wo du sagst, hey, da ist mal was als Rückläufer, als Kommentar oder als Information aus der Community entgegengekommen und ich nehme das jetzt auf und setze das um, weil das ist ja auch wieder so ein, kommen wir wieder zurück zu den Dullis wie Jan und mir, die vielleicht das eine oder andere nicht so ganz nachvollziehen können, ohne dass es praktikabel visualisiert ist.
Natürlich. Beispiel Athena-Dichtung. Bei den LC4-Modellen gibt es einen Hersteller, nennt sich Athena. Der macht Aftermarket-Teile, Produkte, unter anderem zum Beispiel Kolben und Dichtung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Dichtungen von diesem Hersteller für dieses Modell nicht funktionieren, aus verschiedenen Gründen. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Leute diese Dichtungen kaufen und damit auf die Nase fallen. Die kaufen diese Dichtung, fallen auf die Nase. Die kaufen die Dichtung, fallen auf die Nase. Das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Es ist die Regel, dass das passiert.
Auf die Nase fallen heißt in dem Zusammenhang was?
Zylinderkopfdichtung, Schaden, Getriebeschaden, keine Maßhaltigkeit bei der Montage, weil diese Dichtung einfach stellenweise, je nachdem welches Modell es ist, zu dünn ist. Mhm. Also das lässt sich jetzt ganz schlecht erklären, aber diese Gehäusehälften werden zusammengeschraubt. Und die Dichtung, die dort in diesem Dichtset beiliegt, ist zu dünn. Und dadurch hast du dann an einem Lager zu wenig Ölversorgung, was ab Werk schon relativ kritisch ist. Mhm. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass diese Gehäusehälften weiter zusammenkommen, dann ist dort eben noch weniger Öl, weil das keiner ausgleicht oder umdistanziert. So, und deswegen habe ich, solange wie ich mich erinnere und solange wie ich diese Videos gesagt, immer gesagt, kauft Originaldichtung. Das ist einfach besser. Ihr könnt woanders Geld sparen, nicht bei Dichtung. Und die Leute wollten nicht hören und deswegen gibt es dann Videos, wo ich dediziert und speziell darauf eingehe und erkläre, warum das so ist. Warum die Kopfdichtung zum Beispiel von dieser Dichtung, von dem Dichtungshersteller kaputt geht, weiß ich nicht. Es ist aber quasi jedes Mal so gewesen, wenn ich damit Berührungspunkte hatte von der Community. Ist es immer das Gleiche gewesen. Also sage ich, nehmt bitte die andere, spart euch die Kohle woanders. Mm. Und das nehme ich natürlich auf. Ich lerne ja auch aus den Fehlern anderer. Wenn zum Beispiel jemand mit einem Kolbenhersteller schlechte Erfahrungen gemacht hat und sich das abzeichnet, dass es nicht sein Fehler ist, sondern einfach ein schlechtes Material oder vielleicht nicht schlecht, aber ein unpassendes Material für unseren Anwendungsfall ist, dann spreche ich da auch drüber und sage, nimm lieber diesen Kolben aus den und den Gründen. Der kostet 30 Euro mehr, nimm aber diesen. Und dann nehme ich das natürlich mit auf und aus dem Kontext ergeben sich dann auch wieder Fragen wie zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich Lachgas? Und dann denke ich mir, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie man mit Lachgas umgeht, also kaufe ich ein Lachgas-Set, baue das in meine 660 und guck, was passiert.
Spannend, ich glaube, wir könnten jetzt darüber noch Jahrzehnte weiterreden. Wir sind allerdings schon weit über unsere Stunde des klassischen Podcast-Format oder unseres Stammtisches-Format. Willst aber auch nicht komplett abwürgen, aber zumindest jetzt nochmal nach dem, wie du beschrieben hast, was ist, was du gemacht hast, wo du herkommst und so weiter, natürlich auch gerne den Blick nach vorne werfen. Nach allem, wie ich das so wahrnehme, ja, ist das dann ja auch einfach deutlich mehr gewachsen, als du es vielleicht gedacht hast. Du hast ja gesagt, hey, erstes Ziel waren irgendwie 500 AbonnentInnen. Jetzt deutlich mehr. Du hast da verschiedene Standbeine. Deswegen mal da die Frage nach vorne. Wie glaubst du denn, wird sich das denn entwickeln? Hast du noch Ziele, jetzt einfach nochmal 500 AbonnentInnen on top zu setzen? Oder bist du da jetzt doch nochmal deutlich ambitionierter und sagst, hey, mein Ziel ist da weiter dran zu schrauben, rumzuschrauben und das in so einer Form, dass ich vielleicht damit komplett leben kann?
Ehrlich gesagt mache ich mir da weniger Gedanken drüber. Mhm. Mein Ziel ist es, oder das, was ich möchte, ist, wenn ich morgens aufstehe und die Augen aufmache, dann will ich Bock auf den Tag haben. Mhm. Und was auch immer das bedeutet, das kann sich ja auch ändern. Aber aktuell ist es, dass ich erstmal meine Werkstatt in der neuen Hütte ausbauen will und ich will regelmäßig streamen können. Dafür ist eine vernünftige Internetverbindung notwendig. Das ist etwas, was ich gerne hätte. Und der Rest wird sich zeigen. Ob das in Zukunft erfolgreich ist, ob es das jetzt gerade ist, was daraus wird, weiß ich nicht so genau. Ich verlasse mich da ein großes Stück weit auf meine Intuition. Und ich gehe einfach so, wie mir das gefällt. Und es gibt Sachen, die gefallen mir nicht, die mache ich auch nicht. Es gibt Sachen, an denen habe ich ganz besonders viel Freude. Und das werde ich umsetzen. Und entweder holt das Leute ab oder eben nicht. Da bin ich ganz nüchtern. Mhm.
1200 Kilometer nach Bosnien. Dank Kalimoto gab es statt langer Streckensuche mit wenigen Klicks beste Tourenplanung. Mit der Routenführung auf Kurvig und dem einzigartigen Kurvenalgorithmus schlägt das Motorradherz mit den ersten Kilometern höher. Und wenn es mal bei Regenwetter etwas zielgerichteter gehen muss, führt dich Kalimoto mit nur zwei Klicks auch super einfach auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Worauf wartest du? Probier es aus. Lade die App runter und nutze auf der Kalimoto-Website den Code GIBGAS für 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft.
Verstehe ich. Also alles offen. Dann ist es sozusagen nur eine Frage der Zeit, bis wir da Ergebnisse sehen werden. Michel und ich werden es auf jeden Fall weiterhin aktiv verfolgen und schauen, sind gespannt, was du da noch wo, wie, wo aufschraubst und ob du die 45 auf 70 PS Leistung nochmal irgendwo steigern kannst und tatsächlich, dann haben wir in Anführungszeichen nur noch gefehlt, 20 PS, um die Ausgangsleistung zu verdoppeln. Bin mal gespannt, ob du das irgendwann schaffst, ohne Hubraumvergrößerung. Er schüttelt mit dem Kopf, aber wir wissen alle, kommt Zeit, kommt Rad, vielleicht muss er nochmal ein paar Dinger verbrennen, irgendwo was falsch abflexen, bis es soweit ist. Michel lacht, ich habe sozusagen meine ausgehende oder ausklingende Frage gestellt. Michel, ich möchte jetzt aber natürlich nochmal dich das Wort übergeben, bevor es wieder heißt, Jan, du hast zum Ende so viel gelabert, ich konnte ja gar nicht mehr.
Nein, überhaupt nicht. Ich möchte tatsächlich auch noch eine letzte Frage an Holger richten, und zwar die, die vielleicht am besten zu seinem Kanal passt, und zwar die nach dem Rat für alle diejenigen, die an ihren Motorrädern rumschrauben wollen. Wir sind jetzt ja über dich hauptsächlich in der Einzylinderblase sozusagen gewesen, und dein Mantra ist ja aber so ein bisschen, tut, was ihr nicht lassen könnt und lernt daraus. So habe ich das zumindest mal rausgehört. Was wäre denn dein abschließendes Statement an unsere Community, die vielleicht auch ein bisschen vorsichtig bis übervorsichtig ist, wenn es um das Thema Technik geht?
Lasst euch keinen Scheiß erzählen und macht eure eigenen Erfahrungen. Ich habe gelernt, dass alle am Ende nur mit Wasser kochen, ist heißer gekocht, als es am Ende dann gegessen wird. Und es so unfassbar viele Sachen gibt, die theoretisch jeder mal auch mit zwei linken Pfoten selber machen könnte, wenn er dann möchte. Das ist ja die Voraussetzung dafür. Das heißt, wenn du dir vorstellen kannst, dass du deinen Radwechsel selber machst, dann trau dich gerne mal ran.
Das ist doch kurz und bündig, geil, finde ich eigentlich richtig. Ich meine, auf der anderen Seite passt auch immer ein bisschen auf. Also das ist meine Erfahrung. Ich habe ja mal am Rad geschraubt, fielen die Bremsbeläge raus und so weiter. Und glaube, wenn man dann kein Backup hat und keinen Brab-Support kennt, den man dann mal anrufen kann, sollte man aufpassen. Also vielleicht sollte man immer noch den Kontakt haben zu helfenden Händen oder wenn es nur Geister sind, die einen ein bisschen beraten können. Bevor du dann auf einmal dastehst und beim Losfahren rollen dir beide Räder aus der Verankerung, wäre natürlich auch nichts.
Die Vernunft, der logische Menschenverstand sollte da natürlich grundsätzlich gegeben sein. Wenn du dir das nicht zutraust, dann lass es dir zeigen. Mhm. Aber was ich damit sagen möchte, bedeutet nicht, fahr ohne Bremsen los und es wird schon gut gehen. Davon rede ich gar nicht. Es geht nur darum, dass wenn du das lernen möchtest, dann wirst du einen vernünftigen Weg finden, das sicher zu tun. Darum geht es.
So lassen wir das stehen. So empfinde ich es für goldrichtig und möchte an dieser Stelle sagen, Holger, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen aus deinem Leben und aus deinen Erfahrungen im Rahmen der KTM-Weiterentwicklung und des YouTube-Kanals zu erzählen. Es hat mir super viel Freude gemacht, dir zuzuhören und ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Drück dir dafür ganz dick die Daumen und hoffe, wir reden vielleicht in ein oder zwei Jahren spätestens nochmal miteinander, um dann zu rekapitulieren, was denn da alles so passiert ist. Und ja, bis dahin, wie gesagt, vielen Dank und ich drücke die Daumen für alles, was du dir noch vorgenommen hast.
Danke auch von meiner Seite. Tschüss da draußen, bis zum nächsten Mal.
Jan, Michel, vielen lieben Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.